heutigen Predigt steht in 1. Thessalonicher, Kapitel 4, Vers 1 bis 3. 1. Thessalonicher, Kapitel 4, Vers 1 bis 3. Weiter, liebe Brüder, bitten und ermahnen wir euch in dem Herrn Jesus, da ihr von uns empfangen habt, wie ihr leben sollt, um Gott zu gefallen, was ihr ja auch tut, dass ihr darin immer vollkommen werdet. Denn ihr wisst, welche Gebote wir euch gegeben haben durch den Herrn Jesus. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr meidet die Unzucht.
Guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich freue mich, euch zu sehen und wünsche euch einen schönen und gesegneten Sabbat. Frage an euch: Wie nimmst du deine Gemeinde wahr? Ist sie sonderbar oder ist sie abgesondert? Wie nimmst du Christen in deinem Umfeld wahr? Sind sie sonderbar oder abgesondert? Wie wird dein persönlicher Glaube wahrgenommen in deinem Umfeld? Bist du sonderbar oder abgesondert? Was ist der Unterschied? Mag sich jemand fragen, ja, ist doch alles das Gleiche, oder? Und da ist doch ein gewisser Unterschied, den man zumindest vom Duden her, von den Wörterbüchern her, schon definieren kann. Gewissermaßen geht es ja darum, um ein anderes Wort für abgesondert zu wählen, ob man heilig ist. Heilig ist gewissermaßen übersetzt aus der Bibel heraus abgesondert, etwas, das abgetrennt ist. Sonderbar wirkt etwas negativ, eher etwas komisch, etwas, das nicht so positiv wahrgenommen wird. Was bedeutet heilig? Einerseits kann man heilig, das Wort heilig, verstehen als etwas, das vollkommen ist. Es ist perfekt, es ist makellos, ja, da kann man nichts dran machen. Es ist einfach gut durch und durch gut, unantastbar. Es ist irgendwie von etwas Göttlichem vielleicht sogar erfüllt. Andererseits kann man meinen, und so findet man auch diese Definition, das ist etwas Gehobeneres dann. Ja. Wenn etwas heilig ist, dann ist es irgendwie gehoben, es ist besonders, es ist ehrfurchteinflößend. Ja. Setzt sich irgendwie ab von der anderen Masse. Oder es meint einfach umgangssprachlich, dass etwas groß und vielleicht sogar entsetzlich ist. Ja. In der Bibel gibt es zwei Wörter für das Wort heilig. Im Alten Testament und auch im Neuen Testament. Das alttestamentliche Wort für heilig heißt Kadash. Kadash, können wir das zusammen einmal sagen? Kadash, noch einmal. Kadash. Okay, das griechische Pendant dazu heißt Hagios. Können wir das zusammen sagen? Hagios. Okay, Kadash und Hagios. Altes Testament, Neues Testament. Und es bezeichnet eigentlich etwas, das wirklich abgesondert, abgetrennt ist von etwas Größerem, aber für einen bestimmten Zweck. Und hier liegt der große Unterschied, meine Freunde. Wenn wir über Heiligkeit sprechen, dann können wir schnell auf irgendwas kommen, was unantastbar, was aufgeblasen, was irgendwie verehrungswürdig ist vielleicht sogar. Ja, etwas, das wirklich fremd ist. Aber die Bibel sagt uns, dass Heiligkeit eigentlich ein Ziel hat. Heiligkeit zielt auf etwas ab, nämlich, dass es einem bestimmten Zweck dienen soll. Sonderbar oder abgesondert? Dwight Moody, von ihm heißt es, dass er eine interessante Begegnung hatte mit einem Mann, der das Gespräch mit ihm sucht, und er musste ihm unbedingt erzählen: Pastor Moody, ich muss dir unbedingt etwas mitteilen. Ich habe nämlich auf dem Berg der Verklärung in Israel 5 Jahre zugebracht. Ich habe dort die ganze Zeit gewohnt und ich habe mich dort immer wieder aufgehalten. Und er war so bewegt davon, er musste das unbedingt ihm erzählen. Und Dwight Moody, interessanterweise, stellte ihm dann diese Frage, und er fragte ihn: Und wie viele Seelen hast du zur Umkehr geführt? Im vergangenen Jahr? Er war ein bisschen verdutzt mit der Frage, hat er nicht gerechnet und dann sagte er ihm, ja, ich weiß gar nicht. Und er fragte ihn wiederum, wie viele Menschen hast du im vergangenen Jahr zu Christus geführt? Und um nicht zu sagen, niemanden, versucht er so in sich zu gehen und sagt dann, ja, ich weiß jetzt nicht, vielleicht war da jemand sogar dabei, aber mir fällt jetzt niemand ein. Nee, ich habe das eigentlich nicht gemacht, ja, und niemanden wirklich erreicht. Und Moody entgegnet ihm dann daraufhin. Was wir als Christen und als Gemeinden heutzutage brauchen, sind nicht diese Berggipfel-Erlebnisse in unserem Glauben, die uns so sehr abheben von dem Rest der Menschheit, dass wir sie gar nicht mehr erreichen können. Und vielleicht ist es sogar der Eindruck, den du manchmal hast von gläubigen Menschen. Die sind so abgehoben, sie schweben über dem Boden. Sie sind unantastbar, man kann mit ihnen gar nicht wirklich Kontakt haben. Sie sind irgendwie sonderbar. Die Frage, die ich mir heute Morgen mit euch stellen möchte, ist, ob es genauso gedacht ist, beziehungsweise was die Bibel unter dem Begriff Heiligkeit versteht. Und wir haben eingangs gehört, der Alex hat es vorgelesen, wir haben ein Ziel, das von Gott formuliert worden ist, im 1. Thessalonicher Brief, in Kapitel 4. Wenn wir den aufschlagen, dort werden wir uns jetzt längere Zeit aufhalten, 1. Thessalonicher Kapitel 4. Und hier der ganz klare Wille Gottes, der uns in Vers 3 begegnet, denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Was meint also die Bibel genau das damit? Zu Beginn würde ich mir gerne folgende Frage mit euch stellen, beziehungsweise sie behandeln. Was sondert Gott ab? Was ist es, das er absondert? Was ist heilig und abgesondert? Beziehungsweise, wer ist es, den Gott absondert? Das erste Vorkommen in der Bibel von diesem Wort Kadasch. Habt ihr eine Ahnung, wo das zum ersten Mal vorkommt? Es ist, dass heilig ist, das abgesondert ist. Welche Stelle ist das? Ja, wunderbar, danke schön. 1. Mose Kapitel 2 und da ist die Rede von einem Tag, eine Zeit, die Gott absondert. Eine Zeit, die Gott bestimmt hat, damit er Gemeinschaft haben kann mit dir und mit mir. Und darüber hinaus gibt es dann viele weitere Stellen, wo genau dieses Wort vorkommt, aber in unterschiedlichen Zusammenhang. Die Bibel spricht von Orten, die heilig sind. Der Berg Sinai war heilig, weil Gott dort aufgetreten ist. Schaubrote im Tempel, die im Tempel auslagen, sie waren heilig. Feste, Jubeljahre galten als heilig. Die Stiftshütte oder der Tempel, sie waren heilige Orte. Es gab sogar Personen oder es gibt Personen laut der Bibel, die heilig sind. In der Offenbarung heißt es in dem Lobgesang, das dem Lamm entgegengebracht wird, heilig, heilig, heilig. Ein dreifaches heilig. Gott ist heilig. Priester sind heilig. Propheten sind heilig. Die Erstgeburt ist heilig. Das Volk Israel ist heilig, laut der Bibel. Und was ist es, was sie so heilig macht? Sie haben auf eine ganz besondere Art und Weise eine Nähe zu Gott erlebt. Sie haben Gott kennengelernt. Und das führt Menschen im Neuen Testament, die Apostel, wenn sie ihre Briefe schreiben, auch dazu, die Gläubigen, die sie adressieren, als Heilige zu bezeichnen. Weil das sind Menschen, die eine besondere Erfahrung mit Gott gemacht haben. Sie haben auch einen Ruf von Gott erlebt. Wo Gott ist, dort ist Heiligkeit. Paulus schreibt hier in 1. Thessalonicher Kapitel 4, Vers 1, weiter nun, ihr Brüder. Was für Brüder sind denn das? Wen meint er hier ganz explizit? Thessalonich war eigentlich eine Stadt, die nicht von Juden hauptsächlich bevölkert war. Das war eine Stadt, die eher heidnisch war, das heißt alles andere als jüdisch. Das waren Menschen wie du und ich mit denselben Problemen im Alltag und mit denselben Sorgen. Das sind Menschen, die eine besondere Begegnung mit Gott gehabt haben, die Gott kennengelernt haben und die er hier adressiert als liebe Brüder und die er als Heilige sieht. Und das bringt mich auf den Gedanken, dass Gott Gewöhnliches nimmt, um es außergewöhnlich zu machen. Gott nimmt das Gewöhnliche und macht es speziell, besonders. Und das sehen wir überall in der Bibel. Ich möchte hier beispielsweise einige Namen auflisten, die ich in einer Auflistung von Samuel Corentin Pipim gefunden habe, in seinem faszinierenden Buch, Six More Chances heißt das, wirklich faszinierendes Buch. Und hier schreibt er zum Beispiel, Noah war betrunken. Abraham war zu alt. Isaac war ein Tagträumer. Jakob war ein Lügner. Lea war unattraktiv. Josef wurde misshandelt. Mose hatte ein Sprachproblem. Gideon hatte Angst. Simson hatte langes Haar und war hinter Frauen her. Rahab war eine Prostituierte. Jeremia und Timotheus waren zu jung. David hatte eine Affäre und war ein Mörder. Elia war selbstmordgefährdet. Jesaja predigte halbnackt. Jona rannte vor Gott weg. Noemi war eine Witwe. Hiob ging bankrott. Petrus verleugnete Jesus. Die Jünger schliefen beim Beten ein. Martha machte sich um alles Sorgen. Die samaritische Frau war geschieden mehr als einmal. Zachäus war zu klein. Paulus war zu fanatisch und Lazarus war tot. Doch all diese Menschen hat Gott verwenden können in seinem besonderen Dienst. Sie haben Gott erlebt, sie haben ihn gehört und sind ihm gefolgt. All diese Menschen scheiterten in ihrem Leben, doch Gott befähigte sie zu etwas, was sie sich selber am Anfang nicht zugetraut hätten. Meine Freunde, warum ist es, dass Gott Menschen absondert? Warum sondert Gott Menschen ab? Schauen wir uns noch einmal hier den Vers 1 genauer an. Er beginnt hier mit zwei ganz interessanten Worten bei mir in der Bibel. In Vers 1 heißt es hier, weiter nun, ihr Brüder. Ich weiß nicht, wie der Vers bei euch beginnt, aber manchmal heißt es in den Bibeln auch an so einer Stelle, deshalb oder darum oder denn oder in dem oder ebenso oder gleicherweise oder damit. Meine Freunde, was signalisiert so ein Anfang in einem Vers oder in einem Satz? Was signalisieren solche Worte, wenn sie am Anfang eines Satzes stehen? Bitte? Es bezieht sich auf etwas. Da war etwas vorher gewesen und er nimmt darauf Bezug. Es ist an sich kein grammatikalisch vollständiger Satz. Und das möchte hier Paulus auch genau deutlich machen. Paulus, wenn er hier an die Thessalonicher schreibt, möchte er darauf Bezug nehmen, nämlich zum einen auf das, was er schon gesagt hat, nämlich die Glaubensgrundsätze. Und jetzt möchte er den Bezug machen zur Praxis. Er baut das eine auf und dann nimmt er drauf Bezug. Er leitet Tugenden ab. Er macht Schlussfolgerungen daraus, wenn er dann sagt, weiter nun, Brüder, es geht weiter über die Theorie, über das Gehörte hinaus. Zuerst beschreibt er, was man glauben soll, und dann beschreibt er, wie man sich verhalten soll, wie man das anwendet, ja, im eigenen Kontext. Und er schreibt hier, weiter nun ihr Brüder, bitten und ermahnen wir euch in dem Herrn Jesus, dass ihr in dem noch mehr zunehmt, was ihr von uns empfangen habt, nämlich wie ihr wandeln und Gott gefallen sollt. Jetzt geht's wirklich in die Praxis. Er hat so viel erzählt, er hat so viel geschrieben, wir sind in Kapitel 4 angekommen, im ersten Thessalonicher Brief. Und jetzt möchte er den Bezug machen zum Alltag. Wie schaut das praktisch aus? Wie kannst du und ich, wie können wir Gott gefallen? Wie können wir so leben, dass Gott Freude hat, wenn er uns ansieht? Paulus liegt das am Herzen. Und er möchte deshalb diese Worte hier an diese Leute richten. Und die sind teilweise, muss ich ehrlich sagen, ziemlich hart. Schauen wir hier den ersten Vers an. Hier sagt er, bitten und ermahnen wir euch. Werdet ihr gerne ermahnt? Wer lässt sich gerne ermahnen? Sind teilweise wirklich starke Worte, die ihr hier verwendet. Aber wer würde von sich selber behaupten, dass er ein bekennender Christ ist? Heute hier in diesem Saal. Wer würde das von sich selber sagen? Darf ich eure Hand sehen? Jeder wahrscheinlich würde so ziemlich von sich selber behaupten, dass er ein bekennender Christ ist, oder? Jeder würde das von sich sagen. Meine Freunde, aber hier habe ich jetzt eine Frage an uns. Wie beeinflusst dein Glaube deinen Alltag? Wie wird dein Glaube praktisch sichtbar, dort wo du stehst, im Alltag? Ist dein Glaube sonderbar oder abgesondert? Wie wird dein Glaube sichtbar in der Schule, auf der Arbeit? Wie wird dein Glaube sichtbar in deiner Ehe? Wie wird dein Glaube sichtbar in deinen Freundschaften, in der Art und Weise, wie du dich kleidest? In der Art und Weise, wie du deine Arbeit versiehst? Wie wird dein Glaube in deinem Aussehen deutlich? Wie wird dein Glaube in deiner Ernährung sichtbar? Es ist so, als wenn man eine Vase auf einem Flohmarkt, eine wertvolle Vase ersteigert. Und wir bringen sie nach Hause und wir stellen sie, stellt euch das vor, wir stellen sie gemeinsam an eine Wand, ja, zu Hause. Und dann beobachtet man so die Wand, die Wohnung. Weiß nicht, wer das von euch schon mal selber erlebt hat. Man bringt etwas Neues hinein und dann merkt man, irgendwie passt das andere jetzt gar nicht mehr wirklich dazu. Und was macht man dann in diesem Sinne? Man wirft entweder die Vase weg oder man passt das Umfeld dieser Vase an. Man hat etwas Wertvolles in ihr gefunden und man möchte sie um jeden Preis zu Hause haben bei sich. Aber dann merkst du, die Tapete oder die Wandfarbe, das passt irgendwie nicht wirklich. Ja? Die Gardinen oder das Bild daneben, irgendwie ist es, das passt nicht. Und meine Freunde, genauso ist es mit Gott, wenn wir ihn einladen in unser Leben. Uns fallen Dinge auf, die irgendwie total schräg wirken, total irgendwie unharmonisch. Und wir haben in so einem Moment und immer wieder in unserem Leben, in unserer Nachfolge Jesu, immer wieder diese Möglichkeit, erneut Entscheidungen zu treffen. Passe ich dieses Bild, diesen Rahmen, passe ich das dieser Vase an? Passe ich das meinem Gott an, mein Umfeld? Passe ich meinen Lebensstil Gott an? Oder, und das ist einfach, raus damit und alles bleibt aber so, wie es war. Es ist viel bequemer, muss man natürlich auch dazu sagen. Welchen Wert siehst du persönlich in deinem Glauben? Welche Vorstellung hast du von dem Glauben? Ist er abgesondert? Ist er komisch? Ist er seltsam? Oder hat es einen Zweck? Hast du ein Ziel vor Augen? Und siehst du das Ziel, das Gott mit dir verfolgt? Ich möchte euch einladen, mit mir jetzt den dritten Vers anzuschauen, Kapitel 4, Vers 3. Hier heißt es nämlich, denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr euch der Unzucht enthaltet. Ich weiß nicht, ob bei euch die Rede von Unzucht ist. Im Griechischen steht hier das Wort Porneia, woraus wir ziemlich viele andere Worte ableiten können. Und ich finde es aber interessant, dass Porneia selber, das Wort im Griechischen, auch eine Wurzel hat. Es kommt von einem Verb. Und das Verb heißt Pornao. Und das Wort Pornao heißt übersetzt ausverkaufen, verramschen, etwas verschleudern. Mit anderen Worten, etwas billig hergeben, zu einem viel niedrigeren Preis, es einfach verprassen. Warum, meine Freunde, weist Paulus seine Brüder und Schwestern hier in Thessalonich darauf hin, dass es Gottes Wille ist, Menschen abzusondern? Warum sondert er sie ab? Und wenn wir uns vor Augen halten, was Sünde und was Unzucht in dem Sinne, mit der er das in Verbindung bringt, für eine Wirkung hat, so müssen wir letzten Endes zugeben und anerkennen, dass es genau so in unserem Leben wiederum ausschaut. Wo Menschen der Sünde verfallen sind, da verramschen sie ihr ganzes Leben, ihr Potenzial, ihre Möglichkeiten, ihre Fähigkeiten. Da geben wir uns so billig daher unter unserer eigenen Würde, unter unserem eigenen Wert. Und man meint vielleicht sogar den Eindruck zu haben, das ist voll in, das ist toll, ich habe Klasse, ich habe Niveau und keiner kann mir in dem Sinne das Wasser reichen. Paulus warnt die Menschen davor, lasst euch nicht billig verkaufen. Gebt euch nicht billig her. Gott sieht einen Wert in dir. Und das können wir an dieser Stelle auch festhalten. Wenn Gott absondert, wenn Gott heiligt, dann hat er ein Ziel. Er möchte etwas erhöhen. Er möchte etwas Qualität verleihen. Er möchte etwas veredeln. Er möchte etwas besonders machen, zu einem Wert bringen, den es eigentlich in seinen Augen hat. In Offenbarung 18 heißt es deshalb, nicht ohne Grund, hinaus aus ihr, mein Volk. Warum? Warum ergeht dieser Ruf in der Endzeit an die Menschen? Gott ruft sein Volk, damit sie herausgehen. Warum? In Offenbarung 18, Vers 3 heißt es, denn von dem Glutwein ihrer Unzucht haben alle Völker getrunken und die Könige der Erde haben mit ihr Unzucht getrieben und die Kaufleute der Erde sind von ihrer gewaltigen Üppigkeit reich geworden. Meine Freunde, am Ende wird es darum gehen, verkaufe ich mich unter meinem eigenen Preis, ja oder nein? Gott möchte uns zu einem besonderen Wert führen. Er möchte uns erhöhen, er möchte uns veredeln. Und am Ende werden die Menschen damit konfrontiert sein. Und hier heißt es, die Könige der Erde, sie haben Unzucht getrieben. Wir werden das jetzt nicht im Einzelnen natürlich ausführen, was es im Großen und Ganzen alles zu bedeuten hat, wenn man die Offenbarung studiert. Aber hier geht ein ganz klarer Ruf. Geh hinaus. Sondere dich ab. Sei anders. Aber nicht unbedingt sonderbar. Sei abgesondert, lebe heilig. Deshalb war es auch die Aufgabe der Priester im Alten Testament gewesen, meine Freunde, dem Volk zu zeigen, was es bedeutet, heilig zu sein, was Heiligkeit bedeutet. Es war ihre höchste Aufgabe, zwischen heilig und unheilig, zwischen profan und unprofan zu unterscheiden, zwischen rein und unrein. Die Gefahr ist nämlich da, wenn man keinen Unterschied mehr erkennen kann. Was passiert dann? Es wird alles nur vermischt. Es wird alles nur noch vermixt, aber nur im Vergleich mit der Heiligkeit Gottes, mit Gott selber, können wir wiederum den Unterschied feststellen. Wo stehe ich heute? Was hat das für meine Umstände, für meine Situation, für meine Entscheidungen zu bedeuten? Wo befinde ich mich heute verglichen am Parameter der Heiligkeit Gottes? Meine Freunde, das ist der Maßstab, an dem wir uns ausrichten sollten. Alles, was wir als Menschen erfinden und dranlegen, das reicht zu kurz. Und es erscheint in unseren Augen gut. Aber wohin führt es uns letzten Endes? Wir sehen in dieser Welt Trends und die sind einmal populär und dann wieder weg. Was ist also bleibend? Was ist gut? Was ist wirklich von bleibendem und ewigem Wert? Richten wir uns an Gott selber aus. Und wir sehen das vor allen Dingen im Beispiel vom verlorenen Sohn, meine Freunde. Wo ist er gelandet am Ende seines Weges? Mit was hat er sich selber einverstanden erklärt, sogar zu konsumieren? Es war unter seinem Wert. Und am Ende, in diesem Dreck angekommen, wird es ihm klar, hey, sogar die Bediensteten zu Hause haben es besser als ich heute. Sogar denen geht es gut, die für meinen Vater arbeiten. Wo bin ich nur gelandet? Unter meiner Würde. Fern von zu Hause. fern von zu Hause, verlieren wir aus den Augen, wo wir herkommen und wofür wir leben. Aber wenn Gott ruft, dann heiligt er. Gott ruft uns zu sich, um eine besondere Stellung einzunehmen. Ich möchte euch einladen, mit mir kurz einen Text aufzuschlagen. 1. Petrus. Das ist ein faszinierender Text im Neuen Testament. Und hier macht Petrus interessanterweise etwas, was auf Israel Bezug hatte im Alten Testament. Da macht er jetzt diesen Bezug zum Volk Gottes im Neuen Testament, zu der Gemeinde. Hier spricht er zu ihnen, als wenn sie ein buchstäbliches Israel wären. 1. Petrus Kapitel 2, Vers 9 ist das. 1. Petrus 2, Vers 9. Hier heißt es, meine Freunde, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Euch, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber Gottes Volk seid und einst nicht begnadigt wart, jetzt aber begnadigt seid. Gott ruft in die Gemeinschaft mit ihm, und zwar jeden Menschen. Und er sagt, wir sind Heilige, ein heiliges Volk von Priestern, zu einem bestimmten Zweck berufen und ausgesondert. Das heißt, all das, was wir erleben in unserem Glaubensleben, soll einem Zweck dienen. Wie wir unser Leben führen, soll einem Zweck dienen. Und ich würde euch gerne fragen, wofür sondert uns Gott letzten Endes dann ab? Damit wir heilig sind? Damit wir anders sind als die Menschen? Was verfolgt Gott für ein Ziel, wenn er Menschen heiligt? Wenn er sie absondert? Ich bin in meinem Bibelstudium auf 3 Punkte gekommen. Ich würde das kurz gerne mit euch skizzieren. Die Bibel enthüllt uns, wenn wir die ersten Seiten aufschlagen in der Bibel und im Vergleich bringen zu den letzten 2 Kapiteln der Bibel, so enthüllt sie uns eigentlich eine Welt, die da gewesen ist und wieder hergestellt werden soll. Und in der Mitte befinden wir uns. Und sie zeigt uns, wie Gott die Welt gedacht hatte und wie das aus dem Ruder gelaufen war, weil der Mensch andere Entscheidungen getroffen hat, falsche Entscheidungen getroffen hat. Gott möchte letzten Endes durch die Heiligung von Menschen, indem er ihr Leben verändert, indem er in ihr Leben kommt und ihr Leben erneuert, sie frei macht von Gefangenschaften, von Sünden, von Süchten. Gott möchte etwas durch dieses Leben bewirken. Es soll ein Zeugnis sein für das Universum, vor dem er sich letzten Endes selber rechtfertigt, indem er zeigt, mein Weg ist gut von Anfang an gewesen. Und ich möchte genau dorthin die Menschen auch wieder zurückführen. Gott macht es also als ein Schauspiel für das Universum, aber nicht nur dafür. Es soll auch den Menschen um uns herum als Orientierung dienen. Eine Orientierung für den Weg, den sie auf der Suche sind nach dem, um ihn zu finden. Wenn sie sehen an einem Leben von einem gläubigen Menschen, er lebt nach anderen Maßstäben. Er lebt nach anderen Prinzipien. Und dieses Leben ist erfüllt von Glück, von etwas, was mich fasziniert. Ich möchte das auch haben. Und letzten Endes ruft Gott uns in die Gemeinschaft mit ihm, um uns zu heiligen, damit er mit uns leben kann. Deshalb heißt es in der Bibel am Ende, in Offenbarung 21, siehe da die Hütte Gottes, wo? Bei den Menschen. Gott möchte dort sein, wo wir sind. Gott möchte mit dir und mit mir in Gemeinschaft und Harmonie leben. Wenn er dich ruft, so höre deshalb auf seine Stimme und antworte ihm. Ich möchte euch einladen mit mir, bevor wir jetzt zum Ende langsam kommen, noch etwas aufzuschlagen in 2. Mose Kapitel 31. Und die Frage ist, wie sondert Gott ab? Wie heiligt Gott Menschen? Wie schafft er es, damit das gelingt? Vielleicht kurz, bevor wir das lesen, ein Bezug zu Jesaja. Jesaja hört in Kapitel 6, wie Gott ihn ruft. Und Jesaja antwortet auf diesen Ruf. Und Jesaja hat aber Angst im ersten Moment. als dieser heilige Gott ihm gegenübersteht, er bekommt Angst. Das ist unsere Reaktion darauf, wenn wir Gottes Heiligkeit begegnen. Was macht Gott? Er legte ihm diese heiße Kohle und berührte seinen Mund damit. Und das ist ein Symbol, ein Ausdruck eigentlich dafür, dass Gott uns reinigt. Er rechtfertigt uns, wenn er uns absondert, wenn er uns heiligt. Gott rechtfertigt uns, aber das macht er auch noch auf eine andere Art und Weise. Und ich möchte mit euch jetzt gerne 2. Mose lesen. 2. Mose, Kapitel 31, Vers 13. Und ich find das spannend hier. Hier heißt es, rede zu den Kindern Israels und sprich, haltet nur ja meine Sabbate, denn das ist ein Zeichen zwischen mir und euch für alle eure künftigen Geschlechter, damit ihr erkennt, dass ich der Herr bin, der euch heiligt. Meine Freunde, wenn Gott Menschen heiligt und heiligen möchte und absondern will, dann macht er das, indem er ihnen Anweisungen gibt für ihr Leben. Indem er ihnen Gebote gibt. Und in keinem anderen Gebot wird es so deutlich wie in dem Sabbatgebot. Gott ist es, der dich heiligt. Heiligen wir den Sabbat? Machen wir ihn heilig, wenn wir Sabbat feiern, wie heute an einem Sabbat? Wir tragen überhaupt nichts dazu bei. Wir anerkennen einfach, dass das heilig ist, was Gott eh bereits schon heilig gemacht hat von Anfang an. Wir machen Dinge nicht heilig. Sie sind bereits heilig. Und wir akzeptieren es. Und wenn wir Gottes Willen in dem Sinne annehmen und ausleben, so werden wir verändert in unserem Wesen, in unserem Leben. Wir werden verändert in das Ebenbild Gottes. Wir werden heilige Menschen, ihm ähnlich, und haben ihn vor Augen. Erinnert euch in Hesekiel Kapitel 28, da ist die Rede von einem besonderen Wesen, das von Anfang an da gewesen ist. Und dieses Wesen war atemberaubend schön, heißt es in der Bibel. Und da werden die sämtliche Edelsteine aufgezählt, mit denen er behangen und bestückt war. Luzifer. Doch es gab einen Moment im Leben dieses Wesens, wo er ins Stolpern geriet. Da war ein Moment erreicht, wo er ins Stolpern geriet und das aus dem Blick verlor, worauf eigentlich seine Aufmerksamkeit gerichtet sein sollte. Meine Frage an euch, was war es? Bitte? Seine Schönheit war es. Aufgrund deiner Schönheit, sagt die Bibel, wurdest du hochmütig. Meine Freunde, das, was wir sehen, kann dazu beitragen, dass wir entweder das Richtige im Fokus haben und über das Richtige nachdenken oder nicht. Das, womit wir uns beschäftigen, das, was wir uns anschauen, und das sind jetzt nicht nur Filme oder Bilder oder Musik, das hat einen Einfluss darauf, wie wir letzten Endes als Menschen denken, wie wir leben. Ich möchte an dieser Stelle mit euch gerne, ihr seid jetzt noch in 2. Mose 31, ich möchte mit euch 3 Kapitel weiterspringen, Kapitel 34. Und hier findet wiederum eine harte Rede statt, im Hinblick auf Satan, dem die Schönheit zu Kopf stieg und er verlor außer Sicht den Schöpfer, der diese Schöpfung überhaupt gemacht hat. Diese Schönheit, auf die er sich fixierte, hat ihn dazu geführt, dass er hochmütig wurde und selber sündigte. In 2. Mose 34, ich finde das unglaublich spannend hier, 33, mein Fehler, 2. Mose 33, ab Vers 3 bis 5 lesen wir das hier. In dem Land, in dem Milch und Honig fließt, beziehungsweise fangen wir an ab Vers 2. Ich will aber einen Engel vor dir her senden und die Kanaaniter, Amoriter, Hethiter, Pherisiter, Heviter und Jebusiter vertreiben in das Land, in dem Milch und Honig fließt. Denn ich will nicht in deiner Mitte hinaufziehen, weil du ein halsstarriges Volk bist. Ich würde dich sonst unterwegs vertilgen als das Volk, diese harte Rede hörte, trug es Leid und niemand legte seinen Schmuck an. Denn der Herr hatte zu Mose gesprochen, sage den Kindern Israels, ihr seid ein halsstarriges Volk, wenn ich nur einen Augenblick in deiner Mitte hinaufzöge, so müsste ich dich vertilgen. Und nun lege deinen Schmuck ab von dir. So will ich sehen, was ich für dich tun will. Da rissen sich die Kinder Israels ihren Schmuck ab beim Berg Horeb. Ziemlich heftig, diese Passage. Und ich finde es interessant, dass hier, wo es eigentlich um dieses Szenario mit dem goldenen Kalb ging, wo es diese Untreue unter dem Volk ging, dass hier nicht diese Dinge erwähnt werden, dass sie untreu waren oder dass sie, ja, andere Dinge, die hier erwähnt werden. Es waren kleine Äußerlichkeiten, die den Unterschied hier gemacht haben. Und Gott machte diesen Appell an das Volk genau an dieser Stelle. Nehmt euren Schmuck ab, Äußerlichkeiten dieser Art, sofern sie, sogar wenn sie schön erscheinen und sogar wenn wir meinen, sogar manchmal als Menschen, wir können damit umgehen, oder? Ich habe jetzt kein Problem damit, wenn du was trägst, oder? Ich komme da jetzt nicht auf Gedanken, dass ich jetzt eingebildet werde oder dass du jetzt wer auch immer bist. Wir können damit umgehen. Die Tatsache ist, dass es eine Wirkung hat nach außen, meine Freunde. Auch wenn du damit umgehen kannst. Schmuck, wenn man dieses spezielle Thema, es geht hier im Großen und Ganzen nicht nur um Schmuck, es geht um viel anderes. Aber wenn man Schmuck hernimmt, meine Freunde, in der Bibel, laut Bibel ist Schmuck sehr schön und von Gott gewollt. Gott hat die Erde geschmückt und Gott wird Jerusalem, wenn wir das lesen in der Offenbarung, er wird es schmücken. Aber es ist ein Problem, wenn wir zu sehr das im Fokus haben und vor allen Dingen wir als sündige Menschen können nicht einwandfrei mit Reizen umgehen. Wir können das nicht handhaben. Und manchmal vielleicht gelingt uns das ein oder andere Mal, aber es hat eine Wirkung nach außen. Und deshalb ist dieser Appell, dass man entfernen soll, was uns selber zum Stolpern bringen kann und was andere daran hindert, Gott ungeteilt folgen zu können. Gott erfüllt letzten Endes sein Ziel mit einer Hilfe, die er dir und mir schenkt. Und ich möchte euch in diesem Sinne einladen, mit mir wieder zurück in den Thessalonicher Brief zu kehren. Wir reden gerade darüber, was es bedeutet, ein heiliges Leben zu führen. Und Paulus macht diesen Hinweis, meine Freunde. Paulus macht diesen Hinweis, dass wir eine Hilfe an unserer Seite haben. Und wenn wir auf diese Hilfe hören, dann hat es einen Einfluss und einen großen Eindruck auf unser Leben. Vers 8, beziehungsweise lesen wir ab Vers 7. 1. Thessalonicher 4, Vers 7. Denn Gott hat uns nicht zu Unreinheit berufen, sondern zu Heiligung. Deshalb, wer dies verwirft, der verwirft nicht Menschen, sondern Gott, der doch seinen Heiligen Geist in uns gegeben hat. Gott sendet seinen Heiligen Geist. Und mit Hilfe dieses Geistes möchte er sein Ziel letzten Endes sicherstellen. Ja, er möchte das erreichen. Und es gibt dir und mir die Hoffnung, dass wir nicht alleine sind auf diesem Weg. Wir sind nicht alleine auf dieser Welt. Ja, wir haben ein hohes Ziel, ein hohes Maßstab. Und das ist Gott, sein Wesen. Und wenn wir uns damit befassen, je mehr wir uns vor Augen führen, wer er ist, dann sagt Paulus, dann werden wir in sein Angesicht verwandelt, in sein Ebenbild. Wenn wir ihn anschauen, je mehr wir ihn anschauen, desto mehr werden wir ihm ähneln. Ich habe vor einiger Zeit als Student in Bogenhofen, als ich noch mein Theologiestudium absolvierte, folgendes Erlebnis gehabt. Ich war noch nie auf einem Snowboard gestanden. Ich bin auch noch nie Ski gefahren in meinem Leben. Und ab diesem Moment sollte sich alles ändern. Ich bin früher Skateboard gefahren und gewissermaßen wusste ich, wie man ja, Ballons hält auf so einem Brett, aber wenn du keine Rollen, sondern nur Schnee unten drunter hast, ist es was anderes. Und wir kommen oben an auf dem Berg, das war ein Skitag mit in Bogenhofen und ich dachte mir, ja, ich muss es jetzt einfach mal probieren. Kurz eine Anweisung bekommen von einem Leiter und da habe ich mir gedacht, ja, jetzt gehst du einfach mal auf die Piste, du zeigst es einfach allen, ja, und ja. Und die Sache war die, ich hatte die ganze Zeit meinen Rucksack dabei, weil da ja mein Essen drin war. Und wenn wir irgendwann Pause machten, da sollten wir uns ja natürlich hinsetzen können, um was zu essen. Ich hatte ja natürlich dann alles da drin. Und wo soll ich das sonst lassen? Ich will ja essen. Und da bin ich unterwegs. Und als ich oben ankam, habe ich mir gedacht, okay, jetzt werden wir sehen. Und ich steige auf dieses Brett und es geht los. und ich bin keine paar Meter gefahren, auf einmal lag ich auf dem Boden. Und ich rappel mich irgendwie auf und dann fahre ich weiter und ich fliege wieder hin, ein paar Meter weiter. An diesem Tag, meine Freunde, bin ich den Berg komplett einmal von oben runter gefahren und ich war K.O. Ich war K.O., ich war nass geschwitzt, ja, am Ende, ich war erschöpft. Ich hatte unterwegs etwas auf meinem Rücken und das hat mich die ganze Zeit aus der Bahn gehauen. Ich habe das Gleichgewicht nicht halten können, weil ich immer runtergezogen war. Da haben natürlich ein paar andere ihre Butterbrote bei mir auch reingeschmissen und das hat natürlich ein Gewicht dargestellt und ich konnte damit noch gar nicht umgehen. Meine Freunde, was will ich damit sagen? Wenn Gott uns ruft, so ist es, so sind wir gut beraten, wenn wir seiner Stimme folgen. Er möchte aus dir und aus mir ein Zeugnis machen in dieser Welt, in dieser Zeit, in dieser Generation, in der wir leben. Und vielleicht sind es Menschen, die uns als sonderbar wahrnehmen und dich vielleicht. Gott möchte das aber nicht, das ist nicht sein Plan gewesen. Menschen, die herausstehen, die ein anderes Leben führen, die ein heiliges Leben führen, die abgesondert leben, aber nicht fern von dieser Welt. Sie sind dort in dieser Welt, sie haben Kontakt mit den Menschen. Sie leben in Umständen wie all die Generationen auch vor uns. Aber es sind Menschen, die eine lebendige Beziehung zu Gott haben und die auf seine Stimme hören. Koste es, was es wolle. Und vielleicht gibt es so Dinge, die werden dir jetzt bewusst. Und sie hauen dich tatsächlich aus der Bahn. Und wenn nicht dich, dann vielleicht andere Menschen, die auf diesem Weg sind. Für mich war es Rap-Musik. Ich habe es irgendwann erkannt, dass es einfach nur Ballast ist auf meinem Weg. Je mehr ich Kontakt mit Gott hatte, ich habe es euch erzählt in meiner Bekehrungsgeschichte, als ich da stand und mir die Frage aufkam und ich mich fragte, gibt es Gott oder nicht? Was, wenn es doch einen Gott gibt? Und ich saß dort in meinem Freundeskreis mit den Gedanken woanders. Und wir sitzen dort und machen all die Dinge, die wir jeden Tag gemacht haben nach der Schule auf diesem Spielplatz. Und ich wusste, ich konnte irgendwie nicht mehr wirklich Anschluss finden an die Leute. Ich bin nach Hause, ich habe gebetet. Ich habe gebetet, lieber Gott, zeig mir den Unterschied in meinem Leben. Zeig mir ein anderes Leben. Und ich habe erlebt, wie in Frieden mein Leben kam. Und es hatte die nächste Folge, dass mir auffiel, Rap-Musik passt nicht. Es passt nicht zu einem Christen, es passt nicht zu dem, was ich in der Bibel finde. Warum? Weil der eigene Ausdruck in dieser Musik von Gewalt und Vulgarität geprägt ist. Es geht nur darum, sich über den anderen irgendwie zu profilieren, sich zu etablieren, jemanden zu dominieren und jemanden herunterzuwürdigen. Ob in Stimme oder im Text oder in der Musik selber drin. Was machte ich in nächster Folge? Ich habe den Text weggelassen, aber die instrumentalen Tracks gehört. Und ich dachte, ja, den Kompromiss kann ich noch machen. Entschuldigung. Und wisst ihr, die Texte gingen nicht aus dem Kopf. Solange ich die Musik gehört habe, kamen mir die Texte, ich kann sie heute immer noch teilweise auswendig. Das ist Jahrzehnte jetzt schon bald her. Nicht ganz. Es ist nur ein jetzt. 14 Jahre her. 14 Jahre. 14 Jahre zurück. Musik brennt sich ein. Und vielleicht gibt es andere Dinge, mein Freund, mit denen du gerade ringst. Und du denkst dir, Gott verlangt zu viel von mir. Ich will das gar nicht aufgeben. Das bedeutet mir so viel. Aber wenn es dich daran hindert, das Ziel der Piste zu erreichen, das Ziel, die Zielmarke, die Gott für dich und mich gesetzt hat, wirst du nicht bereit sein, angesichts dieses Zieles, all das aufzugeben, weil es ein Ballast für dich ist, wenn Gott es dir sagt. Heute möchte ich uns dazu aufrufen, dass wir ein Leben führen, für das Publikum von einer Person, und zwar Jesus. Machen wir uns nicht abhängig davon, was andere meinen würden und was sie über uns denken werden. Lebe für das Publikum einer Person. Lebe für Jesus. Was sagt er zu dir? Zu deinem Leben? Zu deinem Lebensstil? Was hat er darüber zu sagen? Wir leben heute in einer Generation, die den Unterschied zwischen gewöhnlich und außergewöhnlich nicht kennt. Ich möchte uns heute aufrufen, dass wir zu einer Generation werden. Dort, wo wir leben, dort, wo wir stehen, in dem Umfeld, in dem wir uns befinden. Dass wir einen Unterschied machen, ganz persönlich in unserem Leben, in unseren Entscheidungen, zwischen heilig und unheilig. Zwischen dem, was Gott gefällt oder nicht. Machen wir nicht Trends oder Bequemlichkeiten oder Ansehen zu unseren Maßstäben. Machen wir einzig und allein Gottes Willen und das, was er mit uns vorhat, zu unserem Maßstab. Und wir werden sehen, meine Freunde, das ist meine persönliche Erfahrung gewesen. Gott nimmt nicht weg, Gott befreit. Er hat mir die Musik nicht weggenommen. Er hat mich davon befreit, weil es einfach nur destruktiv war für mich. Und wisst ihr was? Gott hat meinen Geschmack verändert. Amen. Gott verändert den Geschmack, ob es für Musik, ob es für in der Ernährungsfrage, ob es sogar in der Kleidungsfrage, was auch immer. Gott kann deinen Geschmack verändern. Und du wirst Gefallen finden an Dingen, die du dir vorher nicht hättest vorstellen können. Aber sie sind besser. Und Gott hat sein Ziel, das er mit dir und mit mir verfolgt. Wie gut sind wir beraten, wenn wir auf seine Stimme, wenn er zu uns spricht, wenn wir auf sie hören. Wenn wir dem einfach vertrauen, ganz gleich, was es bedeutet. Und ich freue mich, dass wir in diesem Raum in dem Sinne nicht alleine sitzen. Wir haben einander. Wir können uns auf diesem Weg ermutigen. Und wir sehen, dass wir nicht alleine auf diesem Weg sind. Und ich würde mir wünschen und freuen, wenn wir in diesem Sinne, wenn wir hierher kommen von Sabbat zu Sabbat, diese Gottesdienste auch genauso erleben, als eine Stärkung auf deinem persönlichen Weg in der Nachfolge, in deinem persönlichen Glaubensweg. Wenn wir davon berichten, was uns in unseren Kämpfen Kraft gibt, was Gott uns geholfen hat zu überwinden. Der Kampf geht nicht zu Ende nach der Taufe. Da fängt er erst an, meine Freunde. Wir stecken alle darin. Und ich danke euch für eure Offenheit, wenn ihr bereitwillig auf mich zukommt und mich auf Dinge hinweist. Wenn ihr mir helft, in dem Sinne, in einer korrigierenden Art und Weise. Harry, ich habe den Eindruck, da und da hättest du das oder das vielleicht noch besser machen können. Oder da hast du das gesagt oder so, ja, und das ist vielleicht anders rübergekommen. Oder wie auch immer, wenn wir das erleben unter uns, wenn wir einander stärken und unterstützen, Verheißungen miteinander austauschen, füreinander betend einstehen. Und wir brauchen das, meine Freunde. Gott hat uns berufen zur Heiligkeit. Nichts mehr und nichts weniger. Streben wir dieses Ziel an und ermutigen wir uns auf diesem Weg. Ich danke euch. Amen. Euch zusammen beten. Treuer Heiland, Vater im Himmel, heute stehen wir hier vor dir als deine Kinder, und die du berufen hast und die du aussonderst aus dieser Welt zu einem hohen und erhabenen Ziel. Wir hören heute erneut den Ruf aus deinem Wort ergehend. Und dein Heiliger Geist, der zu uns spricht und uns leitet, ermutigt uns dabei, dir Schritt für Schritt zu folgen. Ich möchte dich bitten, erfülle uns mit diesem Geist. Hilf uns zu erkennen, dort wo wir stehen, was es für uns genau bedeutet. Und schenk uns Kraft, Herr, dir zu folgen. Koste es, was es wolle. Hilf uns, Herr, zu erkennen, wie Paulus es sagt, dass er alles als Dreck ansieht, um dich zu haben, dich und nur dich allein. Was auch immer uns hindert, was auch immer ein Stolperstein auf dem Weg für uns ist oder vielleicht für einen Bruder und für einen Menschen um uns herum darstellt auf dem Weg zu dir, hilf uns, das zu erkennen und hilf uns, das im Gebet zu dir zu bringen, lieber Gott. Wir ringen damit selber. Aber schenke uns, Herr, Freiheit, schenke uns Kraft und hilf uns zu erkennen, was dein Plan für uns ist und wie dieses Leben ausschaut, das, zu dem du uns ermutigst und berufst. Und ich danke dir dafür, dass du dein Ziel, das du mit uns begonnen hast, nicht verwirfst. Du wirst dieses Ziel verfolgen und du wirst es erreichen, wenn wir dir vertrauen. Und ich danke dir dafür. In deinem Namen, Jesus. Amen.